Herzlich willkommen zur Predigt an diesem Sonntag. Wir gehen zusammen durch den Brief des Paulus an die Epheser und sind angekommen am Anfang des vierten Kapitels. Drei Kapitel haben wir zusammen gestaunt und das Bild von Gott ist immer weiter geworden, wie umfassend, wie kraftvoll das Evangelium ist, wie sehr es Mauern niederreißt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und wir mit ihm gestorben und auferstanden sind, dass Gott eine neue Gemeinde schafft, einen neuen Menschen schafft und eben Mauern niederreißt zwischen Juden und Heiden, zwischen Männern und Frauen, zwischen verschiedenen Nationen und einfach alle Mauern, die der Mensch so geschaffen hat. Und das heißt auch, wir dürfen als Christen keine Mauern bauen, da wo Gott sie niedergerissen hat. Alles in allem drei Kapitel, die so intensiv sind, so komprimiert sind und gleichzeitig einen großen, weiten Blick geben auf das Geheimnis Gottes, auf seinen wunderbaren Plan mit uns, mit dir, durch die frohe Botschaft des Evangeliums. Und nun haben wir genau die Hälfte des Briefes. Wir haben die ersten drei Kapitel gelesen und miteinander bedacht. Und nun kommen die nächsten und die letzten drei Kapitel. Ganz, ganz faszinierend, was wir da vor uns haben. Und genau an dieser Schnittkante der sechs Kapitel, genau zwischen diesen jeweils drei Kapiteln, wechselt nun das Motiv, wo es vorher ganz stark um die Inhalte ging. Was hat Christus getan? Was bedeutet Evangelium? Wird es nun praktisch? Wie leben wir dem Evangelium gemäß? Wie leben wir dem Evangelium würdig? Aber Achtung, nun kommt nicht die Leistungskeule. Hier müssen wir ganz stark aufpassen, dass wir jetzt diesen Anspruch nicht als etwas hören, das uns Leistung abverlangt, wo wir wieder ins Leisten hineinkommen. So nach dieser alten Masche, das tat Jesus für dich, was tust du nun für ihn? Ich verstehe diese Frage und den Sinn, der dahinter steht. Aber das löst einen neuen Druck aus. Jetzt, wo Jesus so viel für dich getan hat, musst du auch ganz viel für ihn tun. Nein, es geht eher darum, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben und dadurch Frucht entsteht, dass wir dadurch in ein neues Leben hineinwachsen dürfen. Ich vergleiche das mal mit einem Sportler. Ein Sportler hat eine Vision, ein Ziel, ein Bild vor im inneren Auge. Jemand, der 12 Sekunden auf 100 Meter läuft, hat ein lebendiges Bild vom inneren Auge, wie es wäre, 10 Sekunden zu laufen und damit zur Weltspitze zu gehören. Und ein Sportler braucht dieses lebendige Bild, er braucht diese Vision, er oder sie braucht ein Ziel vor Augen, auf das es sich lohnt hinzuarbeiten. Eine lebendige Vision, die im Alltag wiederum Schritt für Schritt motiviert, sich zu verändern, das Training anzupassen und zu wachsen. Und ganz genauso wollen diese drei Kapitel verstanden werden. Gott schildert uns, wie lebt ihr als Einzelne und als Gemeinde dem Evangelium gemäß und würdig. Aber nicht als etwas, was unsere Leistung wäre, sondern als ein lebendiges Ziel, auf das wir uns fröhlich zubewegen dürfen. Steigen wir also ein mit dem ersten Vers. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Paulus sitzt im Gefängnis, das haben wir schon betrachtet, und er betont noch einmal, es geht am Anfang um Glauben, es geht um Vertrauen, es geht um Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es geht nicht um deine Leistung. Damit fängt alles an. Und das ist eine wichtige Grundlage, die ich hier betonen möchte mit einem Spitzensatz, wo ich mir so sehr wünsche, dass er in deinem Herzen landet. Im Evangelium kommt immer zuerst der Zuspruch und dann der Anspruch. Immer zuerst Zuspruch Gottes und dann der Anspruch, nun wachs auch hinein in das, was ich für dich geschaffen habe. Der Anspruch wächst aus dem Zuspruch. Es ist also nicht losgelöst voneinander, dass wir einen Anspruch haben, den wir nun zu leisten hätten, sondern wir haben einen Zuspruch Gottes und aus diesem Zuspruch wächst das, was auch der Anspruch an uns ist, durch den Heiligen Geist in uns. Ein Anspruch ohne Zuspruch ist ein Krampf aus eigener Kraft. Ein Anspruch ohne diesen Zuspruch ist ein Krampf aus eigener Kraft. Ein Anspruch aus dem Zuspruch ist Kampf aus Gottes Kraft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ein Anspruch, der aus dem Zuspruch erwächst, ist Kampf. Daran kommen wir nicht vorbei. Auch Christenleben ist nicht easy going. Es ist nicht immer locker und entspannt. Aber es ist ein Kampf nicht mehr aus eigener Kraft. Es ist kein Krampf. Es ist aus Gottes Kraft. Die interessante Frage, die jetzt hier entsteht nach dieser ersten Zeile, und nun kann man sich vorstellen, wie die Gemeinden in der Gegend da in Kleinasien aufmerken und gespannt werden. Paulus wird nun praktisch. Okay, was ist ihm nun wichtig? Was möchte er rüberbringen? Er hat dieses großartige Evangelium 3 Kapitel lang geschildert. Was ist ihm nun besonders wichtig? Geht es um Moral? Geht es um Familie? Geht es um Geld? Womit fängt er an? Das ist ja eine entscheidende Frage. Was ist Gott wirklich wichtig? Was führt er als allererstes an, wenn er sagt, so lebt ihr dem Evangelium gemäß? Und er bringt 4 Themen und die ersten 2 kommen in dieser heutigen Predigt. Es geht ihm zuerst um liebevolle und barmherzige Beziehungen und zweitens um die Einheit untereinander. Los geht's. Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Das sind 5 Charakterzüge, 5 Qualitäten, die dein Leben kennzeichnen sollen, wenn du dem Evangelium gemäß und würdig leben möchtest. Demut, Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht und Liebe. Okay, wenn du nun so tickst, wie ich ticke, also wenn ich das höre, diese 5 Dinge, das soll dein Leben prägen, lebt so, dann merke ich direkt, wie ich ein paar Zentimeter kleiner werde, weil dann direkt die Stimme in meinem Kopf stark wird, die sagt, siehst du, und du bist kein guter Christ, du schaffst das ja so selten, du bist nicht immer freundlich, du bist nicht immer großzügig und demütig und nachsichtig und was auch immer. Siehst du, habe ich dir doch gesagt, du taugst nichts als Christ. Und vielleicht kennst du diese innere Stimme auch, die dich zack runterzieht und wieder hineinbringt ins Leistungsdenken. Es ist dieses Denken in unserem Kopf, es ist diese Gedanken unseres Verstandes, die uns anklagen, die uns neu deutlich machen, du bist ein Fehler. Und deswegen nochmal die sanfte Ermahnung. Ich komme nochmal zurück zu den Sportlern. Kannst du dir vorstellen, dass der Sprinter oder die Sprinterin, die 100 Meter in 12 Sekunden läuft, dass sie dauernd vor sich hin denkt, ich Wurm, ich schaffe die 10 Sekunden nicht, ich bin so schlecht, ich bin so unwürdig, ich bin ein elender Mensch, dass ich keine 10 Sekunden laufe. Nein, ein Sportler wird sagen, hey, 12 Sekunden, das ist deutsche Spitze, aber ich habe ein lebendiges Bild vor Augen, ich habe ein tolles Ziel vor Augen, auf das ich zustreben möchte. Würde ein Sportler so denken, wie ich es gerade gespürt habe bei diesen 5 tollen Eigenschaften, die Paulus anführt, dann würde ein Sportler, glaube ich, nach wenigen Wochen entnervt aufgeben. Es ist wichtig an diesem Punkt, wenn wir einen solchen Vers hören, dass wir unsere innere Stimme unterbrechen, dass wir unseren Verstand unterbrechen und in die Schranken weisen und sagen, stopp, dieser Gedanke ist falsch. Evangelium bedeutet, es ist alles gut. Ich genüge Gott ein für alle Mal. Es ist nicht meine Leistung und ich darf ein Leben lang in diese 5 Eigenschaften hineinwachsen. Es geht eben nicht auf Moral und andere Dinge. Es geht darum, dass wir eine Freiheit haben, hineinzuwachsen in diese Eigenschaften. Also weise die Stimme in dir zurecht. 5 Eigenschaften und ich möchte auf eine Eigenschaft ein bisschen näher eingehen, weil die manchmal so Missverständnisse auslöst. Demut. Demut hat ein wunderbares ein griechisches Wort im Hintergrund, nämlich Tapainophrosyne. Mal nachsprechen. Tapainophrosyne. Das ist ein Riesenwort. Und dieses Wort heißt eigentlich so ein bisschen wörtlicher übersetzt Niedrigkeit des Denkens. Demut wird hier verstanden als Niedrigkeit des Denkens. Das bedeutet, Erkenne den Wert und die Würde des anderen und stell dich nicht über den anderen. Es ist ein Gedanke, den wir üben sollen, den wir einpflegen sollen in unsere Denkweise. Erkenne die Würde und den Wert des anderen und stell dich nicht über den anderen. Achtung, bei Demut geht es im christlichen Glauben niemals um eine Fußabtreterhaltung. Ich bin ein Wurm, ich bin ein elender Mensch, ich tauge nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Es geht nicht um eine psychische Verfassung, eine Wurmtheologie, um eine Verfassung, in der ein Mensch sagt, ich tauge nichts, ich bin nichts wert. Ganz deutliche Unterbrechung an diesem Punkt. Ein Christ weiß um seine Würde und den unendlichen Wert in den Augen Gottes. Es gibt also diesen Satz, auch wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, wäre Gott Mensch geworden und wäre für dich gestorben. Das ist Realität. Du hast einen unendlichen Wert und eine Würde in Jesus. Demut steht stabil in diesem Wert, in dieser Würde. Und eben weil sie stabil steht, kann Demut sagen, ich weiß auch um die Würde und um den Wert des Nächsten und deswegen kann ich ihm dienen und kann ihn in den Mittelpunkt stellen und kann mich selbst zurücknehmen. Es geht nicht um ein Zurücknehmen als Defekt der Psyche. Es geht um eine Justierung des inneren Denkens, dass ich selbst um meine Würde, um meinen Wert weiß und mein Denken trainiere, dass ich auch den Wert und die Würde des anderen wahrnehme und so mit ihm oder ihr umgehe und auch diene. Die anderen Haltungen müssen eigentlich kaum erklärt werden an dieser Stelle. Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht, liebevoller Umgang miteinander. Ist es nicht herrlich, dass es Gott so wichtig ist, dass er den Paulus das schreiben lässt, dass die allerersten und wichtigsten Dinge eines würdigen Lebens im Evangelium, in der frohen Botschaft von Jesus Christus, diese fünf Charaktereigenschaften sind. Und wenn wir das als Ziel vor Augen haben und Gott Raum geben in uns, dann wird es eines Tages so sein, dass wir auf einen Menschen anders reagieren und plötzlich feststellen, oh, früher hätte ich da ganz anders reagiert. Und hey, das fällt mir viel leichter als noch vor 5 oder 10 Jahren. Und genau das ist das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Es ist ein vollkommen entkrampftes Hineinwachsen in das, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Diese 5 Haltungen als Grundhaltungen des Lebens als einzelner Christ sind Grundlage. Ohne diese Grundlage funktioniert nichts, was jetzt kommt. Alle weiteren Kapitel des Epheserbriefs bauen darauf auf. Auch das, was jetzt in den 2. und letzten Teil der Predigt noch kommt, nämlich es geht um die Einheit der Christen in der Gemeinde. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, abzuschalten, weil das so langweilig klingt. Aber Pustekuchen, lass dich mal mit hineinnehmen. Das ist etwas unglaublich Dynamisches, was ich dir heute erzählen möchte und was Paulus in seinem Text ausdrückt. Ich lese euch mal die nächsten 3 Verse im Block vor und das sind dann auch die Verse für heute, die Verse Epheser 4, die Verse 1 bis 6 und nun haben wir die Verse 3 bis 6. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wenn du das mitgelesen hast hier unten, dann wirst du schon gemerkt haben, dass es hier ein Schlüsselwort gibt, nämlich ein. Einheit, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater. Boah, Wahnsinn, das schauen wir uns näher an und entdecken eine wunderbare göttliche Struktur. Der Reihe nach, und ich möchte gerade auf den ersten Punkt einen Schwerpunkt legen. Da ist ein Leib, weil da ein Geist ist. Der Leib ist die Gemeinde, Die sichtbare, lokale Ortsgemeinde und die unsichtbare, weltweite Gemeinde. Beide sind hier gemeint. Und Gemeinde ist nur Gemeinde, nicht weil Menschen es wollen oder weil wir einen Verein gegründet haben oder weil wir es so lustig finden, uns zu treffen, sondern Gemeinde ist Gemeinde, weil die einzelnen Glieder einer Gemeinde durch den Heiligen Geist miteinander verbunden sind, ohne Ansehen der Personen. Da gibt es einfache Persönlichkeiten und komplexe Persönlichkeiten. Da gibt es logischerweise Männer, Frauen wie Kinder. Es gibt Menschen aus verschiedenen Nationen. Es gibt Arme und Reiche. Es ist ohne jede Mauer. Das haben wir ja vorher schon in den ersten drei Kapiteln durchbuchstabiert. Das ist Gemeinde und sie wird zur Gemeinde, sie wird zur Ekklesia, indem Menschen den Heiligen Geist in sich tragen und miteinander verbunden sind. Die Frage mag nun aufkommen und die möchte ich hier betrachten. Wenn es nur einen Leib gibt, warum gibt es so viele verschiedene Gemeinden und Konfessionen? Und auf diese Frage möchte ich eingehen, weil es ein Einwand ist, der immer wieder mal gern kommt gegenüber der Christenheit. Wir müssen eine Unterscheidung treffen und diese Unterscheidung findet sich auch schon im Neuen Testament. In den Augen Gottes, in seinem Herzen gibt es nur eine große Gemeinde, eine große Kirche. Wir sind ein Leib unter Jesus Christus. In unseren Augen gibt es viele verschiedene Gemeinden, auch schon zu biblischen Zeiten übrigens. Paulus schreibt ja an ganz viele verschiedene Gemeinden und diese Gemeinden haben total unterschiedliche Charaktere. Und Gemeinden dürfen auch unterschiedlich sein. Es ist eben eine Stärke des Evangeliums, dass es kulturübergreifend, sprachenübergreifend unterwegs ist. Im Islam beispielsweise gibt es den Koran, es ist eine Buchreligion und wer streng muslimisch denkt, muss den Koran auch im Arabischen lesen. Im Christentum wird die Bibel übersetzt. Wir lesen die Bibel alle in unserer Muttersprache und wenn es geht im Alltag auch in alltäglicher Muttersprache. Und das Evangelium passt sich der jeweiligen Kultur an. Rituale, Feste, Feiern, Gewohnheiten. Der Inhalt, der Kern des Evangeliums ändert sich nicht. Die Person, Jesus Christus, steht im Mittelpunkt. Alles drumherum darf sich ändern, darf sich der Kultur anpassen. Und das ist ein Geheimnis des Evangeliums. Und deswegen finde ich auch das Neue Testament so wahnsinnig glaubwürdig, weil es über alle Zeiten, über die Jahrtausende, über alle Sprachen hinweg, über alle Kulturen hinweg einfach jeden Menschen ansprechen kann. Und so gibt es verschiedene Gemeinden, verschiedene Konfessionen, die verschiedene Schwerpunkte haben, die verschiedene Inhalte haben. Hier in Gera ist das schon so, dass Gemeinden verschiedene Schwerpunkte haben und verschieden ausgerichtet sind. Und das ist gut, das ist Vielfalt. Wir können uns Heimat finden in verschiedensten Gemeinden. Da gibt es die Heilsarmee, die sich darauf spezialisiert hat, auch Menschen ganz praktisch zu helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die in St. Pauli im Rotlichtviertel unterwegs sind und Pennern, Prostituierten, Alkoholabhängigen und vielem mehr helfen. Es ist eine Spezialität der Heilsarmee, genau das zu haben. Und dann gibt es andere Kirchen, die andere Schwerpunkte setzen, andere Gemeinden, die eine andere Geschichte haben und alle zusammen ergänzen sich zu einem. Und das ist eine wunderbare Gabe und es spiegelt auch die Herzenshaltung Gottes wider. Und wenn wir uns als Kirchen und Gemeinden auch hier in Gera gemeindeübergreifend treffen und gemeinsame Aktionen ab und zu planen, dann ist das ein Widerspiegeln von Gottes Herzenshaltung, dass er wünscht, dass wir auch uns als gemeinsam verstehen, auch wenn wir in unseren einzelnen Ausprägungen unterwegs sind. Schmerzhaft, und das ist die Anfrage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wird es da, wo uns nicht, wie im Bibeltext stehend in Vers 3, das Band des Friedens verbindet. Es geschieht immer wieder, dass Gemeinden sich spalten oder Konfessionen entstehen aus persönlichem Egoismus, aus Unfrieden, aus Zwietracht. Und das ist nicht gut. Das ist nicht nach Gottes Willen. Es kann dran sein, dass neue Gemeinden entstehen aus theologischen Gründen Oder weil man einen anderen Schwerpunkt setzen möchte und so effektiver ist und den Menschen besser dienen kann. Aber es darf niemals geschehen aus Unfrieden heraus, aus Zwietracht heraus. Eine neue Gemeinde darf niemals entstehen aus Triumph und Jubel und ihr seid schlecht und wir sind gut und wir sind die Besseren. Besserwisserei ist auch so eine Krankheit, ein Spaltpilz in der Christenheit. Wir dürfen uns nicht zerstreiten über Nebensächlichkeiten. Wir dürfen diese Vielfalt genießen und haben. Und gerade die Reformation zeigt ja auch, dass es wichtig war, die Gnade Gottes neu zu entdecken. Wie gut, was für ein Geschenk, dass da etwas Neues entstanden ist. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir da, wo etwas aus Zwietracht und Unfrieden entstanden ist, die Versöhnung suchen, vielleicht auch die Wiedervereinigung. Aber auch, wenn wir als verschiedene Gemeinden unsere Schwerpunkte gefunden haben, eine Versöhnung praktizieren, dass wir uns die Hand reichen, um Vergebung bitten und Herzen heilen, da wo verschiedene Gemeinden schmerzhaft auseinandergegangen, also Gemeinden schmerzhaft auseinandergegangen sind und verschiedene Gemeinden entstanden sind. Es darf also verschiedene Kirchen und Gemeinden geben. Das ist wunderbar und es ist eine Vielfalt. Und es ist ebenso wunderbar und eine Vielfalt, wenn wir uns als verschiedene Gemeinden zusammentun und zwischendurch Gottesdienst feiern oder praktische Aktionen miteinander machen, für die Stadt beten oder was auch immer. Das ist großartig, wenn wir das tun. Trotzdem dürfen wir verschieden sein und wir dürfen in einer dieser Gemeinden Heimat finden. Wir müssen nicht uniform sein. Vielleicht abschließend zu diesem Thema noch ein Bild, was helfen kann. Das Bild der Familie, wir kommen gleich nochmal drauf. Eine Familie, nehmen wir Vater, Mutter und drei erwachsene Kinder. Die Kinder sind mittlerweile längst aus dem Haus, haben eigene Familien gegründet. Mit einem Teil, einem Sohn und der Schwiegertochter gibt es Ärger, da ist seit einigen Monaten Funkstille. Nehmen wir eine ganz normale Familie, sowas passiert. Diese normale Familie und dieses Bild trägt ja auch im Neuen Testament durch für Gemeinde, ist auf jeden Fall Familie. Jeder Mensch würde sagen, hey, das ist eine Familie mit drei erwachsenen Kindern und die haben auch mittlerweile wieder Familien. Aber die Kinder haben eben auch wieder eigene Familien gegründet. Es ist also eine Familie, aus der wieder neue Familien entstanden sind. Und da, wo Zwietracht entstanden ist, wo gerade eine Störung ist zwischen Eltern und Kind beispielsweise, setzen wir alles daran, dass wieder Frieden entsteht, dass wir uns versöhnen. Und so kann im besten Fall eine große Familie entstehen, aus der neue Familien wachsen. Gemeinde multipliziert sich, sie verändert sich, sie passt sich der Kultur an, die Botschaft bleibt inhaltlich gleich. Und wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Und Christen können überall da zusammenarbeiten nach dem Herzen Gottes, wo Jesus Christus und das Evangelium im Mittelpunkt stehen. Spaltung dagegen ist etwas, was schmerzt und wehtut. Und das ist eine Wunde der Christenheit, die immer wieder auch entstanden ist. Erstens also, es ist ein Leib und ein Geist. Und die beiden weiteren Punkte schauen wir uns noch ganz kurz an. Da ist eine Hoffnung, zu der wir berufen wurden, ein Glaube, eine Taufe, weil da ein Herr Jesus Christus ist. Das finde ich einen wunderbaren Zusammenhang. Eine Hoffnung, eine Berufung, ein Glaube, eine Taufe, weil da ein Herr Jesus Christus ist. Einheit und Leib Christi hat mit Geist zu tun. Taufe, Glaube, Hoffnung, Jesus Christus. Warum ist das so? Warum kombiniere ich das so? Weil Jesus Christus das Ziel unseres Glaubens ist, aber auch der Ausgangspunkt unseres Glaubens ist und zwischendurch sogar unseren Glauben trägt, indem er in uns Wohnung nimmt und so unseren Glauben trägt. Glauben bedeutet so verstanden immer ein Loslassen in den Glauben Jesu hinein. Weil er in uns lebt und glaubt, ist Glaube nicht unsere Leistung. Das ist großartig, wenn man das im Herzen für sich annimmt, kann man eigentlich nur jubilieren, wie fantastisch diese Botschaft ist, die Gott uns da anbietet. Jesus ist das Ziel, er ist der Ursprung des Glaubens und er trägt unseren Glauben So umfassend ist das. Und deswegen richten wir uns immer wieder neu auf Jesus aus, der in uns lebt. Und wo dieser Glaube angenommen ist, da taufen wir und lassen uns taufen. Der Taufe ist eine Besiegelung dieses Glaubens und gehört ganz fest dazu. Paulus erwähnt das einmal, dass wir hineingetauft werden in den Leib Christi. Glaube und Taufe werden vom Neuen Testament her ganz eng verstanden. Und da, wo du glaubst, lass dich taufen. Und wo du nicht komplett zu deiner Säuglingstaufe stehen kannst, da ist es vielleicht nochmal dran, sich erwachsen taufen zu lassen. Glaube und Taufe gehören zusammen. Und die Taufe lässt uns nochmal mit Haut und Haaren spüren und erleben, was es bedeutet, Jesus ganz zu gehören. Dass wir sein Weggefährte sind, sein Freund, seine Freundin sind und dass wir Kind Gottes sind. Und dieser Jesus, und deswegen ist die Berufung hier auch mit drin, er ist nicht nur Ursache und Ziel und Träger unseres Glaubens, er beruft auch. Wir sind nicht nur in eine persönliche Glaubensbeziehung hineingerufen, wir haben auch eine Berufung, das Reich Gottes mit ihm zu bauen, die frohe Botschaft weiterzugeben und mit anzupacken und fröhlich im Glauben unterwegs zu sein im Leben und andere zu begeistern für diesen fantastischen Weg. Das ist Jesus Christus im Zentrum. Eine Hoffnung, eine Berufung, ein Glaube, eine Taufe. Und zum Abschluss, da ist eine christliche Familie. Wir haben in der letzten Predigt, letzten Sonntag davon gesprochen, weil da ein Gott und Vater ist, der liebevoll und klar regiert, in allen lebt und durch alle wirkt. Spürst du die Tragweite? Gott ist Vater der Familie, aller Kinder Gottes. Er regiert liebevoll über alle. Er lebt in allen und er handelt durch alle. Wahnsinnsaussagen, die dahinter stehen. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen. Selbst wenn deine leibliche Herkunftsfamilie schlimm war, vielleicht sogar voller Gewalt war, voller Missbrauch war, du hast im Glauben eine neue Familie. Und das ist, richtig verstanden, eine Wohltat. Auch diese neue Familie ist kein Ort des reinen Friedens. Das ist ein falsches, ein Idealbild von Familie. Auch in Gemeinde wird gestritten und sich versöhnt. Aber wenn du aus einer dysfunktionalen, einer kaputten Familie kommst, hast du die Chance, in eine neue Familie hineinzukommen, die dich trägt, die dich versöhnt, die einen Heilungsraum, einen Schutzraum aufschließt, die dir Raum zum Atmen gibt, wo du getragen wirst, wenn du schwach bist und wo du andere tragen kannst, wenn sie schwach sind. Wo man anpacken kann und Reich Gottes bauen kann, aber genauso ausruhen kann und auftanken kann, wenn man schwach ist. Das ist das Bild des Neuen Testaments für Gemeinde, Familie. Paulus schließt diesen Vers mit dieser gigantischen Zusage: Gott regiert über dich, er lebt in dir und er handelt durch dich hindurch. Du musst es nur zulassen und ihm Raum geben. Und vielleicht ist es nach dieser Predigt dran, ihm das neu zu sagen: Herr, ich will dir folgen. Ich entscheide mich dafür, deinem Sohn Jesus Christus zu folgen und ihm Raum zu geben. Komm in mich wohnen, nimm Raum in mir und handle durch mich. Großartiges Angebot, das Paulus uns hier macht. Was für Verse, was für eine frohe Botschaft, die uns verwandelt in die 5 zentralen Charaktereigenschaften durch den Heiligen Geist, die uns einfügt in eine neue Familie, die regiert wird durch Gott, der in dir lebt und durch dich handelt, in all der Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit, die auch jede christliche Gemeinde auszeichnet. Das Neue Testament schildert das ganz nüchtern. Aber trotzdem, was für gigantische Aussagen. Du darfst Teil dieser gigantischen Aussagen sein. Und dazu lade ich dich herzlich erneut, vielleicht zum ersten Mal oder erneut ein, dass dein Herz darüber jubiliert und sich freut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag.